time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. Yo, 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 herzlich willkommen beim Most Dedicated Basketball Podcast Deutschlands. Der yes, All Ball Podcast ist zurück mit euren Hosts, dem Rob.
What up?
Der hockt in München, wie gewohnt. Und mir, dem Phil. Und der hockt im beschaulichen Weigoldshausen in Unterfranken bei seinen Schwiegereltern hier im Keller, mehr oder weniger. Hab ein paar technische Probleme. Ich hoffe, das wird heute nicht ganz so wild bei der Aufnahme. Es ist bei uns jetzt hier Samstagabend. Meine Kamera-Connection funktioniert nicht so. Das Internet ist so ein bisschen wobbly, aber ich habe es gerade gesagt, wir sind dedicated as fuck und wir geben jede Woche, machen wir das, was wir versprochen haben, jede Woche geben wir euch eine neue Folge. Genau, und die nehmen wir jetzt hier gerade auf, remote dieses Mal. Ja, mein Mikro halte ich in der Hand, es steht nicht am Tisch, ich habe kein geiles Lichtsetup, meine Sneaker hinter mir fehlen mir auch ein bisschen. Ich habe sogar vergessen, ein Jersey einzupacken. Shame on me, aber wow. Ich habe eine San Francisco Giants Cap auf, obwohl ich keinen einzigen Spieler von denen kenne. Ja. Ich habe diese Cap auf, das muss ich noch zu meiner Verteidigung sagen. Ich habe diese Cap auf nicht wegen den Giants an sich, sondern seitdem ich den Film The Fan damals gesehen habe mit Robert De Niro und Wesley Snipes, habe ich irgendwie taugen mir einfach die San Francisco Giants und deswegen heute mit der Giants Cap. So, lang genug drum geredet, was hier die Umstände und so weiter sind. Heute geht's wie immer All Ball um Basketball, das aktuellste Thema weiterhin. Deutschland ist immer noch Europameister, wird auch noch längere Zeit so bleiben. Gleichzeitig tauchen wir ein bisschen in die NBA ein. Da hat Adam Silver die ein oder andere absurde Idee geäußert in letzter Zeit. Am Ende gibt es auch von mir noch so ein bisschen WNBA Playoff Update. Da ist einiges los. Rob, yes. Take it away, würde ich sagen, oder?
Okay, weil ja ganz Deutschland momentan im Basketballfieber ist, zu Recht, ja, wegen der deutschen Nationalmannschaft, gibt es, glaube ich, viele, die sich fragen, wann ist denn das nächste Turnier? Wie geht's weiter und so weiter? Und wir sind wahrscheinlich der erste Podcast, der jetzt praktisch eine kleine Preview gibt. Und zwar geht es weiter mit der WM in Katar. Das ist das nächste große Turnier. Das findet im Spätsommer 2027 statt. Aber die Qualifikation dafür ist schon in 2 Monaten. Und ja, der amtierende Weltmeister ist nicht automatisch qualifiziert für die nächste Weltmeisterschaft. Der amtierende Weltmeister Deutschland muss sich qualifizieren. Und wie gesagt, da sind die ersten 2 Qualifikationsspiele dieses Jahr noch. Und zwar das erste am 28.11. gegen Israel.
Krass.
Ich glaube zu Hause, ja genau zu Hause. Und am 1.12., 1. Dezember gegen Zypern. Das ist dann in Zypern. Und dann 2 Spiele gegen Kroatien und dann wieder Heim- und Rückspiele in Israel beziehungsweise Zypern. Das sind die Gegner, die wir in unserer Qualifikationsgruppe haben. Israel, Zypern und Kroatien. Und ja, gegen die müssen wir im Laufe des nächsten Jahres spielen, um in die Zwischenrunde zu gelangen. Und dann spielen wir halt gegen ersten, zweiten von irgendeiner anderen Gruppe und so weiter und so weiter, bis die Qualifikation geschafft ist. Der springende Punkt ist, dass
das wollte ich jetzt, glaube ich, gerade fragen, ja.
Ja, dass natürlich dadurch, dass die Spieler im November beziehungsweise Dezember, Februar, März und dann Ende Juli sind, würde ich sagen, dass so 80% der Spiele ohne NBA-Beteiligung stattfinden werden. Ne? Also da kein Dennis Schröder, kein Franz Wagner, kein Moritz Wagner, kein Isaiah Hartenstein, wenn er denn spielen will. Und ich wäre stark dafür, dass wenn er beim nächsten Turnier mitspielen will, soll er die Qualifikation auch spielen. Aber geht natürlich nicht.
Von ihm, ja.
Ja. Aber geht natürlich nicht, wenn die Qualifikationsspiele während der NBA-Saison stattfinden. Auch das können wir natürlich nicht von ihm verlangen. Das verlangen wir natürlich auch nicht von Dennis Schröder. Deswegen werden 3/4 dieser Spiele erstmal ohne NBA-Beteiligung stattfinden. Und wir hoffen natürlich, dass das reichen wird. Also wir gehen davon aus, dass das reicht. Ja. Ne? Hauptsache gewinnen, auch wenn es vielleicht nicht schön ist, auch wenn man vielleicht nicht mit 30 Punkten gewinnt, außer gegen Zypern, aber win is a win.
Du, ja. Und wir hatten es ja in unseren letzten Aufnahmen des Öfteren, wir haben einen ganz anderen Spielerpool, als wir das sonst hatten. Wir haben da Spieler wie David Krämer, der jetzt ja wegen seiner leichten Verletzung nicht die Freigabe zur EM erhalten hat von Real Madrid. Das ist ein Spieler, der auch in den Quali-Spielen mal einen 40er abgeliefert hat und so. Also da ist auf jeden Fall ordentlich was da, auch in den europäischen Mannschaften. Aber wie du sagst, das ist natürlich immer so das Ding, ne? Also wenn du halt die Top-Leute, die aus der NBA immer nur zur Verfügung hast, wenn die Turniere laufen,
ja,
ist natürlich immer eine knackige Nummer. Also ich meine, die Amis können da ein Lied von singen, wenn du immer siehst, was die da für mit Verlaub Chaotentruppen teilweise in solche Quali-Turniere schicken, ist halt immer ein bisschen schwierig, ne? Das ist, also bei den USA sind da halt Lineups dabei, da kennt man so ein, zwei Leute. Da ist zum Beispiel Langston Galloway, hat da die letzten Male mitgespielt. Aber das sind natürlich keine Top-Spieler. Und ja, bei Deutschland ist es dann Gott sei Dank wenigstens so, dass nicht die komplette Mannschaft ersetzt wird mit Ersatzleuten, sondern dass wir doch in Europa schon einen guten Stamm an, ja, Spielern haben, die auch was reißen können. Aber Quali musst du trotzdem erstmal schaffen, ne?
Ja, ich meine, das Positive ist, dass kein europäisches Land auf ihre NBA-Spieler setzen kann.
Genau.
Also deswegen würde ich sagen, können wir das ein bisschen lockerer sehen. Für mich ist es halt auch interessant hinsichtlich des Alters von Dennis Schröder. Dennis Schröder ist 32,
yes,
wird halt bei der nächsten Weltmeisterschaft 34 sein, bei der nächsten Olympiade wird er 36 sein. Ich glaube, man kann schon mal, ja, ein bisschen vorausschauen und sich fragen, was kommt denn auf seiner Position nach? Ne, weil, ja, weiß nicht, also WM wird er mit Sicherheit noch spielen. Olympia gehe ich jetzt auch davon aus, aber mit 36 kann man natürlich, glaube ich, dann nicht mehr das erwarten, was er jetzt vor einer Woche gemacht hat. Ja. Deswegen, gerade auf der Point Guard Position, eine Schlüsselposition natürlich im Basketball, muss man sich fragen, sind wir ausgestattet, den, ja, nicht zu ersetzen, aber zumindest jemand zu haben, der die Position übernehmen kann.
Ja, also ich meine mit Christian Anderson, der in den U-Nationalmannschaften schon seinen Weg gemacht hat, der jetzt auch im vorläufigen Kader erstmal dabei war und dann doch gecuttet wurde vor der EM, hat Dennis Schröder selbst ja auch seinen Nachfolger schon auserkoren. Da hätten wir auf jeden Fall einen Kandidaten. Der spielt bei Texas Tech, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Texas Tech University. Das heißt, auch für diese Quali-Zeiträume natürlich mit ihm eher ungünstig, ne? Also der wird da jetzt nicht im November nach Deutschland fliegen, um ein bisschen Nationalmannschaft zu spielen. Aber jetzt ein bisschen in die Zukunft geschaut, haben wir da auf jeden Fall einen Spieler, der tatsächlich selbst auch NBA-Potenzial hat, der gezeigt hat in den U-Nationalmannschaften und auch auf Highschool- und College-Level, dass er wirklich ein Top-Prospect ist auf der Point-Guard-Position. Da hätten wir auf jeden Fall schon mal einen Kandidaten. Wie sich das entwickelt, ist natürlich jedes Mal ja eine Wundertüte, kann man so nicht sagen. Aber wir haben ja jetzt vor allem bei der U19-WM mit dem zweiten Platz, mit der Silbermedaille, haben wir gesehen, da war Christian Anderson zusammen oder neben Hannes Steinbach. Also Hannes Steinbach für uns beide natürlich absolut maschinell, wirklich definitiv NBA-Prospect, nicht nur vielleicht. Da haben wir auf jeden Fall auch wirklich ein paar sehr, sehr starke junge Spieler in Deutschland aktuell. Aber ohne, also das sind 18-, 19-jährige Jungs, da will man jetzt, glaube ich, nicht direkt all in gehen und die da irgendwie verbrennen, wie es ja auch oft im Fußball passiert und so. Das ist immer die Gefahr, die so besteht. Hey, du hast ein Talent, du hast jemanden, der sieht aus, als legt deine steile Karriere hin. Da willst du nicht zu früh zu krass reingehen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Deutschland da weiterhin auf dem krassen Weg ist und Franz Wagner, die andere große Säule dieser Mannschaft, ist natürlich einige Jährchen jünger als Dennis Schröder. Das heißt, da ist, glaube ich, auch echt in Zukunft noch einiges zu erwarten.
Ja, Im Laufe der letzten Tage, also ich bin ja recht viel in Sachen Social Media unterwegs, seit ein paar Monaten wieder. Und ich muss sagen, der Diskurs bezüglich der deutschen Nationalmannschaft war überall durchaus positiv. Sogar, man muss sogar sagen, also sehr gehypt. Also es sind Leute auf die deutsche Nationalmannschaft zu sprechen gekommen, von denen man normalerweise nicht hört, beziehungsweise die auch offen zugeben, dass sie eigentlich Fußballfans sind oder Handballfans sind und so weiter. Die natürlich jetzt mit so, ich sag jetzt, gefährlichem Halbwissen einfach sagen, wir sind jetzt die beste Mannschaft der Welt und selbst die Amis hauen wir weg und das nächste Ziel ist Olympiagold, wir werden auch das Dreamteam schlagen. All sowas kursiert dann momentan und ich glaube, wir liegen nicht ganz falsch, wenn du meiner Meinung bist, dass die deutsche Mannschaft noch nicht ganz auf dem Level des A-Teams der USA ist. Wenn die USA ernst machen und halt mit Curry, Anthony Edwards, Kevin Durant und so weiter auftaucht, dann ist es kein eindeutiger Sieg für die deutsche Nationalmannschaft, wie viele das jetzt momentan glauben. Auch wenn sie natürlich die Amerikaner in der Weltmeisterschaft geschlagen haben, aber man muss betonen, das war nicht das A-Team. Ne? Weil viele, die sich jetzt erst zur Europameisterschaft eingeschaltet haben und die Weltmeisterschaft nicht gesehen haben, aber das Ergebnis kennen, so von wegen, die deutsche Mannschaft hat die USA geschlagen, die gehen davon aus, ja Alter, dann sind wir halt die Nummer eins. Aber ganz so einfach ist es, glaube ich, nicht.
Ja, stimme ich dir zu. Ist natürlich, also braucht man nicht drüber reden. Also wenn alle fit sind bei den Amis, dann sind die natürlich das Maß aller Dinge. Allein, also die Star-Power, das Talent der Einzelspieler. Allerdings hat Deutschland schon gezeigt, und ich muss auch sagen, Deutschland war ja jetzt vom Kader, da, du hast gerade Isaiah Hartenstein schon genannt, Mo Wagner war verletzt. Das sind auf dem Papier natürlich schlechtere Spieler als die bei den Amis auf dem Papier stehen. Aber weiß ich nicht, ob ich jemals eine Mannschaft gesehen habe, die eine krassere Geschlossenheit ausstrahlt, die mehr füreinander macht als das deutsche Team. Und, also Olympia, vierter Platz, also so weit sind wir ja schon, dass der vierte Platz quasi wie ein Ausrutscher jetzt daherkommt. Da hat nicht viel gefehlt und da waren die Deutschen, hatten auch wieder, die haben so stark angefangen, dass ich gedacht habe, okay, die Amis sind die einzigen, die sie gefährden können. Blöderweise haben sie dann halt gegen Frankreich einen echten Kacktag erwischt, wo es wirklich nicht gut war. Mein Gott, kann passieren. Die Franzosen waren die Heimmannschaft. Die Franzosen haben auch selbst ein starkes Team gehabt. Aber Deutschland hatte da schon das Potenzial, die USA zu schlagen, trotz der Avengers, in Anführungszeichen. Und deswegen, also abschreiben würde ich sie nicht. Aber klar, wie du sagst, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, das ist das Team, unumstritten die Übermannschaft, aber es ist der Welt- und Europameister. Und tatsächlich, muss ich noch was sagen, was richtig witzig ist, also wie du das jetzt auch beschrieben hast, Leute, die vorher da keinen Connect hatten, Fußballer, Handballer. Also ich bin jetzt seit einer Woche in der Heimat. Ich war erst bei meinen Eltern ein paar Tage, Einschulung von meiner Nichte mitgemacht und so. Jetzt hier 60 Kilometer weiter, 70. Geburtstag von der Schwiegermutter jetzt am Wochenende und so. Und jeder, also meine Family würde ich da jetzt ausklammern, weil ich meine, ich bin ja mit ihnen aufgewachsen und bei ihnen, also ich bin ja so, wie ich bin, weil ich diese Family auch hatte. Aber jetzt auch die Schwiegereltern, mein Schwager und so weiter, jeder, der an sich nichts mit Basketball zu tun hat, das Erste, was ich gefragt wurde, als man sich jetzt wieder sieht, ist so, und? Hast dich schon wieder beruhigt? Und wie hast du das gefeiert und so? Und das finde ich halt echt richtig geil, was das für einen Effekt hat auf Menschen, wenn die jetzt dieses Turnier miterlebt haben. Und auch wirklich jeder, also die Patentante von meiner Frau, also die sehe ich, keine Ahnung, einmal im Jahr, vielleicht zweimal, wenn überhaupt so. Erste, was sie gesagt hat. Oh, ich konnte da ja fast nicht mehr hinschauen. Oh Gott, war das spannend. Ja. Basketball, das ist ja Wahnsinn. Und das ist halt so wirklich, das ist ein wunderschöner Nebeneffekt. Natürlich sind es jetzt alles ältere Leute. Ich hoffe eben, dass das bei Jugendlichen und Kids genauso war. Aber diese Feststellung, wow, wie krass ist eigentlich Basketball? Das ist ja so spannend. Es geht, das ist so nervenzerreißend. Das ist so ein Hin und Her. Man hält es kaum aus. Man kann kaum zu Ende schauen, so ungefähr. Also das muss ich sagen, das hat sich richtig gut angefühlt. Das war so. Und natürlich, dass jeder mich automatisch damit connectet. Das ist natürlich auch klar, wenn jeder gleich sagt, ah, Basketball, Philipp, jawohl. Ja, war richtig nice.
Vom Erfolg mal ganz abgesehen, was ich viel gelesen habe, war, wie sympathisch die Mannschaft rüberkommt. Ne? Ja. Also die Interviews hinterher, gerade Dennis Schröder, gerade Franz Wagner, wie Dennis Schröder sagt, er ist zwar MVP geworden, aber Franz Wagner verdient es auch, beziehungsweise das Team ist MVP. Das haben viele Leute gesehen, die vorher noch nie Dennis Schröder haben reden hören, beziehungsweise ja wahrscheinlich sich noch nie mit Basketball oder mit der deutschen Nationalmannschaft auseinandergesetzt haben. Die haben es gesehen und praktisch gesagt, die Fußballer sollen sich davon mal eine Scheibe abschneiden.
100%, das habe ich auch gelesen.
In jedem Post gelesen hat. Ja, das hast du 100 Mal gelesen, so gefühlt. Ne? Leute, die nur Fußball schauen und zum ersten Mal diese Basketballmannschaft gesehen haben, die sagen, Alter, ist ja viel geiler als Fußball, beziehungsweise diese Mannschaft, das ist eine echte Mannschaft, die steht füreinander ein, die kämpft, ja, und die gehen durch dick und dünn zusammen und einer hält für den anderen und da gibt's keine Diven und so weiter. Das ist das, was du halt am meisten gehört hast und ich glaube, das ist momentan so ein ganz großer Vorteil, den diese Mannschaft hat, dass Fußball momentan sehr kritisch gesehen wird. Also die deutsche Nationalmannschaft im Fußball ist gerade so tief oder so schlecht angesehen wie schon lange nicht mehr. Ja. Und Basketball geht steil bergauf. Das sind die perfekten Voraussetzungen für einen Basketballboom.
Ne? 100%.
Klar, also als sie vor 2 Jahren Weltmeister geworden sind, will ich nicht sagen, dass es untergegangen ist. Also das hat man schon gefeiert. Aber da waren halt auch viele im Fußballfieber und so weiter. Ja. Aber jetzt momentan ist halt echt, Fußball ist so ein bisschen der Boomer. Ja, beziehungsweise die deutsche Nationalmannschaft im Fußball ist so ein bisschen der Buhmann, über den man nicht gerne redet oder nur irgendwie ja so ein bisschen drüber herzieht. Und die deutsche Basketballmannschaft ist gerade so der Liebling.
Ja. Ja, safe. Und das Ding ist halt auch, dass du.
Ich komme mein Licht hier gerade.
Ja, Strobe Lights. Ey, heute also technische Probleme.
Egal, es ist ein bisschen. Ja, gerade ist Disco hier.
Ja. Nein, aber das Ding ist halt auch, dass du. Und das habe ich auch ein paar Mal gelesen, dass du halt dieses Konzept, diesen Plan, dieses alle ziehen an einem Strang, es baut sich kontinuierlich auf, dass du das halt jetzt so auch live miterleben konntest. Ja, also dass du diesen Weg mitgegangen bist und dass jeder, der das auch jetzt sieht, halt einfach erkennen kann, wie wichtig das ist, wenn so ein Team so zusammenhält und so einen gemeinsamen Plan verfolgt. Und das ist natürlich gerade was, wie du sagst, die deutsche Nationalmannschaft im Fußball, da wird eher drüber geschimpft und teilweise sogar drüber gelacht. Die wirken momentan im Vergleich zu den Basketballern eher wie so ein Experiment, fast so ein bisschen amateurhaft, muss ich sagen, wo eben nicht dieser rote Faden erkennbar ist, wo keine mannschaftliche Geschlossenheit da ist und auch kein Selbstverständnis. Und genau diese Sachen, die Mechanismen, dass die Räder ineinander greifen, das habe ich selten bei einem Team so gesehen wie bei diesem Nationalteam. Und da muss ich auch noch sagen, weil du Dennis Schröder logischerweise auch nochmal angesprochen hast, vor allem das Feedback in Richtung Dennis Schröder und nicht nur von Fans und nicht nur aus Deutschland, sondern auch von seinen Mitstreitern in der NBA, also von wirklich Gegnern und Teammates. Wahnsinn. Also wirklich so, hey, Dennis Schröder, international, komplett crazy. Richard Jefferson saß da und hat auch, wie wir die Debatte eröffnet, ist er Hall of Famer. So. Und das ist natürlich was, das ist halt crazy. Also wenn du dich da in Dennis Schröder reinversetzt und deine Pieps quasi sprechen in solchen Tönen von dir und loben deine Leistungen, vor allem als Leader eben, derart, das ist halt einfach verrückt. Und das hat er sich verdient. Und deswegen, also ja, die Lobeshymnen hören nicht auf, weil das war einfach absolut historisch, mannschaftlich gesehen, aber auch Dennis Schröder als ja auch unser deutscher Fieber-Goat quasi, wie wir ihn betitelt haben, weil das ist einfach ja eine Wahnsinnsleistung. Crazy.
Ja. 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 Gut, ja, das war unser kleiner Beitrag zum Aftermath von der EM.
Yes,
noch. Also ich glaube, das waren wir der deutschen Mannschaft noch ein bisschen schuldig, dass wir da auch die Woche darauf dann noch ein bisschen drüber reden, weil ja auch, wie gesagt, dieser Basketballboom gerade anherrscht und viele sich fragen, wie geht's jetzt weiter mit der deutschen Nationalmannschaft? Weil ich habe ja fast befürchtet, dass sie nicht WM-Quali spielen müssen und jetzt praktisch bis 2027 nur Freundschaftsspiele anstehen oder so.
Ja.
Aber ich finde es gut, dass tatsächlich Spiele kommen, die zählen, wo auch die zweite Riege sich beweisen muss.
Ja.
Ja. Ja. Genau, dass auch die Leute, die vielleicht nicht so am Zug sind, also nicht die NBA-Profis, ja, Erfahrung sammeln können in Spielen, die zählen, die wichtig sind. Und deswegen, ja, wie gesagt, 28.11. gegen Israel und 1.12. gegen Zypern sind die beiden Termine, die 2025 noch anstehen. Ja. Und dann 2026 geht's weiter im Ende Februar und dann Anfang März gegen Kroatien. Einmal Heimspiel, einmal auswärts. Und dann nochmal Anfang Juli gegen Israel und Zypern. Einmal Heimspiel, einmal auswärts. Und dann geht's in die Gruppenspiele. Und wie gesagt, im Jahr darauf, 2027, die WM in Katar, wo einzig der Gastgeber schon im Voraus qualifiziert ist. Ne? Was wir davon halten, dass also, die WM in Katar stattfindet, dazu müssen wir jetzt nichts mehr sagen, glaube ich. Das
doch,
sage
ich jetzt
so
noch. Weil es ist weiter, es ist genauso lächerlich, wie das Dubai Euroleague spielt. Es ist komplett peinlich, dass Weltverbände einfach ja so einen Schwachsinn machen und diesen Sport, und das hat man jetzt, und das ist nicht bös gemeint gegenüber Finnland, Lettland, Estland oder nicht Lettland, Finnland, Island, jetzt habe ich auch noch Estland mit reingeschmissen. nee, nochmal. Finnland, Lettland und Zypern. Sorry, jetzt habe ich die drei Orte aber richtig. Yes. Mein lieber Scholli, jetzt habe ich mich so aufgeregt, dass ich alles durcheinander geballert habe. Aber da hat man doch jetzt schon gesehen, wie die Attendance, wie die Zuschauerzahlen aussehen, wie diese Hallen leer daherkommen, wenn nicht die Heimteams spielen. So, und da muss ich halt sagen, also der Versuch war es wert, ja, und es ist ja auch schön, dass man da wirklich so ein bisschen Wechsel reinbringen will, aber wenn man jetzt schon immer auf diese Schiene kommt, dass man das in mehrere Länder macht, wie jetzt bei der EM, ja, also WM anscheinend ja nicht in Katar, aber dann sucht bitte Länder aus, wo die Leute das auch einfach appreciaten, so. Und das ist halt einfach, das ist halt für den Arsch. Und gleichzeitig, also nicht nur die Leute es appreciaten, sondern was man gelesen hat, waren ja die Ticketpreise auch exorbitant hoch. Und das muss man dann natürlich auch sagen, vor allem in Ländern, die irgendwie, also wo die Kaufkraft auch noch geringer ist der Bevölkerung, dann ist es halt komplett für den Arsch, wenn dann auch noch die Tickets zu teuer sind. So. Und jetzt, keine Ahnung, also ich meine, ich war in Japan bei der WM-Eröffnung dabei damals. Also damals, sage ich jetzt, 2023. Und auch da war es so, dass die Haupttribüne quasi leer war, weil die FIBA da irgendeinen Bock geschossen hat und viel zu viele Sponsorenplätze und Zeug eingeplant hat, die dann nicht den langen Weg nach Okinawa angetreten haben. So. Und jetzt schaust du dir dann Katar an. Also menschenrechtlich, das Fass machen wir jetzt nicht auf, aber was ist das? Also es ist, ich halte davon nichts. So, damit will ich es auch jetzt gut sein lassen, aber also ich finde es wack.
Ja. Es scheint aber so, dass sie ihre Lektion so ein bisschen, ja zumindest zu drei Viertel gelernt haben, was die nächste Eurobasket angeht, weil die wird in Spanien, in Griechenland, Slowenien und in Estland stattfinden. Aber drei Viertel davon, Spanien, Griechenland, Slowenien, ist schon gut für Basketball, finde ich. Estland, naja, aber mein Gott. Und Endrunde. Also alle K.O.-Spiele werden in Madrid stattfinden, in Spanien. Also Das ist was, worauf wir uns freuen können. Das ist allerdings 2029, das ist in vier Jahren.
Ja. Aber das ist der richtige Ansatz. So. Dann, also das ist halt, da ist dann Halligalli, und wenn sie schon so viele Teams haben und so viele Gruppen, dann hau halt irgendwie, keine Ahnung, mach halt von diesen vier Gruppen, wie viel waren es jetzt? Nein, sechs Gruppen waren es ja so. Nee, vier Sechsergruppen, sowas. Wenn du diese vier Gruppen hast, dann mach halt jede Gruppe in einem anderen Land und schau, dass immer mindestens zwei krasse Länder dabei sind, was Basketball und Basketballkultur angeht und Leidenschaft. Weil am Ende des Tages sieht's halt einfach ein bisschen scheiße aus, wenn da halb voll, halb leer, so war's ja gar nicht mal. Es waren einfach Arenen dabei, da waren irgendwie 2000 von 11.000 Sitzplätzen belegt, und das willst, also das ist doch einfach für keinen irgendwie geil. So.
Ja. Ja, treffend, dass wir jetzt gerade über Standorte beziehungsweise uncoole Standorte oder Basketballkultur oder Basketball-Nichtkultur sprechen, weil das ist auch das Hauptthema, worauf wir jetzt kommen, und zwar das Thema NBA Europe. Und ich meine damit nicht NBA-Spiele, die in Europa stattfinden sollen. Also wenn jetzt irgendwie NBA-Teams nach London oder Paris kommen und das nennt sich dann NBA Europe. Ich meine tatsächlich ein europäischer Ableger der NBA, der laut Adam Silver schon im Jahr 2027, spätestens 2028 da sein soll. Und man weiß noch nicht viel darüber, also zum Beispiel nicht, welche Teams da spielen sollen, bis auf zwei Teams, die er schon genannt hat. Zwei Standorte stehen fest anscheinend, und zwar London und Manchester, die Zentren der Basketballkultur in Europa. Wer denkt nicht an London und Manchester, wenn man an Basketballkultur denkt? Aber diese beiden Teams stehen fest für diese neue NBA Europe, die aus insgesamt 16 Teams bestehen soll. Und das Interessante an Manchester und London ist, dass diese zwei Teams auch die Gründungsmitglieder der neuen GBBL sein sollen. Und zwar, das ist diese Great Britain Basketball League, die jetzt komplett neu rebootet wird, also praktisch eine komplette Modernisierung und Umkrempelung der bestehenden britischen Liga, ja, um den britischen Basketball auch international konkurrenzfähig zu machen, wird halt diese GBBL gestartet, rebootet, gegründet, wie auch immer. Und also diese zwei Teams, London und Manchester, zwei Teams, London und Manchester, werden halt Mitglieder dieser GBBL sein und gleichzeitig auch in dieser NBA Europe spielen. London und Manchester sind auch die zwei Standorte von den zwei Basketballspielen, die in Europa dann stattfinden werden auch. Unter anderem Europa, unter anderem in London und Manchester, meine ich. Die werden natürlich auch in Berlin, wird auch ein stattfinden und so weiter. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Teams das waren. Aber auf jeden Fall wird in London und Manchester gespielt, und anscheinend ist London bzw. Manchester ein wichtiger Standort für die NBA, sonst würden sie das nicht machen. Weitere Teams sind in der Diskussion bzw. mit denen wird geredet. Man geht davon aus, dass halt diese großen Teams, die momentan Euroleague spielen, gefragt werden. Und dann muss man schauen, ob man sich da einig wird. Ich meine, die Euroleague wird ja gespielt und ist unabhängig von der FIBA. Und anscheinend wird diese NBA Europe in Zusammenarbeit mit der FIBA gegründet. Also es wäre also ein direkter Konkurrent dazu. Muss man mal schauen, wie das funktionieren wird. Und welche Teams da gefragt werden, beziehungsweise welche Teams da mitspielen werden.
Puh. Oh. Was heißt schwierig? Also es ist auf jeden Fall interessant. Aber natürlich schon auf den ersten Blick sehr strange, weil, wie du sagst, der Basketballstandort oder die Basketball-Epizentren London und Manchester, I don't know. Wir haben jetzt bei der EM erst gesehen, dass Großbritannien da also nicht nur was aufzuholen hat, sondern unter ferner Liefen gespielt hat, mit 63 abgewatscht wurde vom DBB. Aber irgendwie ist halt, ich weiß nicht, ob es allein schon mal durch die englische Sprache ist, aber es ist ja schon immer so, auch das London Game, da haben wir uns ja auch schon immer so ein bisschen gefragt, wieso gerade das dann immer das NBA Game in London stattfindet, wo ja basketballtechnisch nichts geht. So. Und es ist auch so, dass du, es ist halt Fußball, so, und das ist gefühlt noch, noch mehr Fußball als bei uns in Deutschland. So, also so, ich meine, klar, es ist in etwa ein gleiches Level, aber dass du da jetzt halt irgendwie so ein bisschen mit der Brechstange kommst, finde ich einen ja doch auch ein bisschen wilden Ansatz von der NBA, weil es ist ja jetzt nicht nur so Gerede. Ich meine, Adam Silver macht zwar des Öfteren mal den Mund auf, ohne vorher zu viel nachzudenken, aber das war ja jetzt schon was Offizielles, was nicht einfach in Mike gesagt wurde, sondern ich glaube mit offiziellem Statement so. Und macht ja auch Sinn, wie du sagst, dass diese Europe Games, dass da auch welche an diesen Standorten schon stattfinden werden. Und das, ich meine, da ist ja dann die Maschinerie schon mal in Gang gebracht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie schmeckt mir das nicht so ganz. Also ich muss auch sagen, es ist halt so.
Ja.
Also, wie ich gerade gesagt habe, Brechstange, ja, klar, also das sind jetzt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, auch zwei neu gegründete Teams, oder sind es die bestehenden?
So wie ich es verstanden habe, zwei neu gegründete Teams, beziehungsweise Teams, die mit der alten Lizenz von den bestehenden Teams renoviert werden und dann neu aufgezogen werden, aber wahrscheinlich neue Namen bekommen. Also ich weiß nicht genau, welches Muster da die NBA und Europe oder beziehungsweise die NBA verfolgen wird. Und das ist nämlich der Knackpunkt, das muss ich sagen. Das ist für mich das Schwierige. Ja, das ist das Schwierige, weil normalerweise in meinem Kopf NBA-Kultur und europäische Basketballkultur nicht miteinander vereinbar ist. Mhm. Weil die sind so weit auseinander, weil wir sehen das in serbischen, in griechischen Hallen wie oder in türkischen Hallen, was da abgeht. Das ist das komplette Gegenteil von dem, was du in, keine Ahnung, Memphis, Miami, New York, also das ist halt, sind halt
komplett,
das ist fast schon ein anderer Sport, ja, also wenn du jetzt von der Tribüne redest. Ja. Und das weiß ich nicht, wie man das miteinander vereinbaren soll, gerade wenn die NBA, die ja so strikt und eingefahren in ihren Settings ist, ja, die praktisch, hey, NBA macht das so und dann ist das die Regel, das muss so gemacht werden für alle Teams. Ja. Wie soll das mit Europa vereinbar sein, wenn sich halt diese Teams, wenn es wahr ist, dass halt diese traditionellen Teams gefragt werden, wie soll sich das vereinbaren mit einem FC Barcelona, mit einem Zagreb, keine Ahnung.
FC Bayern Basketball. Praktisch, so.
FC Bayern Basketball, ne, wie soll das funktionieren, dann auf einmal praktisch diesen NBA-Anzug anzuziehen und dann zu sagen, hey, ihr seid jetzt NBA und das bedeutet das und ihr müsst euch an dies und das halten, dann verlieren die, glaube ich, ein Stück weit ihre Identität und es ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache.
Und das ist jetzt eben die große Frage, ja, also für mich, oder nicht die eine große Frage, ich habe da jetzt ganz viele Fragen oder Gedanken, die mir da jetzt durch den Kopf schießen bei dem Thema, weil, wie du sagst, die Unterschiede sind riesig, ja. Es sind zwei völlig verschiedene Sachen. Man kann so weit gehen und sagen, es sind verschiedene Sportarten vielleicht. Das heißt, du hast auf der einen Seite, hast du die NBA mit Franchises, mit wo alles, und das ist ja einer der großen Teile unseres Podcasts hier immer wieder, ja. Dieser ganze Vibe, diese Optik, diese Aura, die mich als Kind fasziniert hat, die heute noch bei manchen Teams einfach super wirkt, krasse Logos, die Namen, das sind keine Vereine, das ist kein FC irgendwas, das ist kein Partisan, bla bla, es sind, also klar gibt es den Ansatz, hatten wir auch schon, gibt es den Ansatz natürlich in Deutschland auch mit den ganzen Baskets oder halt mit den Chemnitz 99ers oder sowas, ja, aber trotzdem ist es dann halt die, ich glaube, BG Chemnitz ist so der Verein, zu dem das Ganze gehört. So, und da jetzt irgendwie einfach den NBA-Sticker drauf machen, weil das ist jetzt gerade so für mich so das Ding. Wie soll das aussehen? Hauen die da einfach irgendwo ihr Logo rein und schreiben überall NBA Europe und Es bleibt aber der FC Barcelona, FC Bayern, Panathinaikos Athen und so weiter und so fort. Und dann gehst du jetzt her, dann hast du diese Franchises in der NBA, dann hast du aber hier die Vereine. Das ist das eine. Dann machst du einfach ein Konkurrenzprodukt zur Euroleague auf, das ist das andere. Was man von der Euroleague halten will, ist auch so eine Frage. Also ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil das schon natürlich ein komisches Ding ist, dass das auch ja in sich geschlossen ist. Man ja auch nicht irgendwie auf- und absteigt, sondern irgendwie alle paar Jahre Teams hinzugefügt und weggenommen werden oder die Lizenz entzogen oder wie auch immer. Aus verschiedenen...
Dubai.
Genau, Dubai kommt dazu. Aus verschiedenen Gründen werden da Sachen geändert. Bamberg damals, Standort-Struggles, eigentlich viel zu klein. So, mussten dann in Nürnberg spielen und so und haben halt einfach nicht in dieses System Euroleague gepasst, ja, weil nicht attraktiv genug. Dementsprechend FC Bayern, also es ist ja auch, wenn die Bayern irgendwie Achter wären in der BBL, spielen sie ja trotzdem Euroleague, weil sie halt da irgendwie fix dabei sind. So, und das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen strange, weil es halt auch nicht so ist, wie die Champions League im Fußball, so die ersten zwei aus der Tabelle oder so, oder ich, also mittlerweile sind es ja auch mehr, aber so, und da hast du das Ding, das jetzt schon besteht, das aber anerkannt ist als die Elite Europas. Und dann kommt jetzt Adam Silver mit seiner NBA daher, dem schlechteren Basketballprodukt, dem besseren Marketingprodukt und will dann seine, keine Ahnung, Vermarktungsskills irgendwie nach Europa mit rübernehmen und wie gesagt einfach so ja die NBA-Kappe drüber stülpen quasi. Und da muss ich sagen, da checke ich schon mal nicht, was ist der Mehrwert? Braucht's das? Fragt irgendjemand danach? Fehlt irgendjemandem in Europa sowas? Weil ja, diese Teams, Partizan, Panathinaikos und so weiter, die spielen schon auf dem besten, bestmöglichen Niveau. Es gibt die Euroleague, die Hallen sind geil, die Stimmung ist komplett am Kochen jedes Mal und so. Braucht es da die NBA? Also welchen Mehrwert gibt die NBA, außer dass vielleicht irgendwie doch noch mehr Geld fließt oder wie auch immer? Und gleichzeitig ist ja, also es ist ein anderer Basketball, der gespielt wird. Es ist 4x10 Minuten, also nach Fieberregeln und so. Also es gibt so viele Unterschiede, dass ich, wenn du mir das jetzt so gerade erzählst, dass ich gar nicht verstehe, was es soll. So, also dass ich vor allem aus europäischer Sicht einfach nicht sehe, was es bringt. Außer, dass du vielleicht durch dieses NBA-Gütesiegel meinetwegen, dass du dann doch international, also das heißt Richtung Asien guckend oder irgendwie so, da mehr Attraktivität hast. Oder auch bei den Amis vielleicht so. Aber es ist trotzdem Zeitverschiebung und so weiter. Und keine Ahnung, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Amis auf einmal anfangen, quasi NBA Europe zu suchten. So.
Ja, ja. Also, ja, ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich für die Amis gemacht wird oder also für irgendwelche Zuschauer in den USA, sondern dass Adam Silver mehr Europäer an die NBA binden will und sich natürlich davon wieder TV-Gelder verspricht. O-Ton von ihm ist: Basketball ist wahrscheinlich die am schnellsten wachsende Sportart der Welt, in Europa die klare Nummer zwei hinter dem Fußball. Deshalb sehe ich hier eine echte Chance. Und deswegen will er das auch so schnell wie möglich machen, weil er halt das mitkriegt, dass halt Basketball boomt in Europa. Und will halt der NBA praktisch eine Scheibe sichern davon. Aber ob das alles irgendwie durchdacht ist, beziehungsweise Sinn macht, das steht auf einem anderen Blatt. Ich bin ja eh nicht der größte Freund von Adam Silver und deswegen weiß ich nicht, wie viele Gedanken der sich da gemacht hat. Ich stehe dem Ganzen erstmal kritisch gegenüber. Ich will jetzt nicht der Hater sein, der gegen alles ist, aber das ist sowas, wie du gerade gesagt hast, das macht auf den ersten Blick mit den wenigen Informationen, die wir haben, macht es keinen Sinn eigentlich. Vielleicht weiß Adam Silver mehr als wir, wahrscheinlich sogar, aber keine Ahnung, bis wir mehr Informationen haben, stehe ich dem kritisch gegenüber, weil ich nicht weiß, was das soll, beziehungsweise unter welchen Voraussetzungen das stattfinden soll. Das damit steht und fällt es halt.
Ja, komplett. Und es ist halt, also wie gesagt, die Unterschiede, die ziehen sich durch von A bis Z. Also die sind ja in jedem kleinen Detail ist europäischer Basketball und die ganzen Strukturen, die dahinter liegen, anders. Es sind alles Vereine. Es sind Teams, die Sponsorings von mit Sportartikelherstellern haben. Die einen Teams haben Adidas an, die anderen Nike, die anderen Jaco oder was weiß ich was für Spalding oder irgendwelche Billigbrands und so weiter. Und das ist ja auch, also wie gesagt, dieser ganze Marketing- und Merchandising-Aspekt ist ja das, was die NBA so stark macht oder insgesamt amerikanische Sportligen so stark macht. Und es gab ja auch mal die NFL Europe in den 90ern damals mit Ryan Fire und Frankfurt Galaxy und so. Und da siehst du ja.
Galaxy, ja.
Genau, da siehst du ja, wie der Ansatz aussehen kann. Das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das dann gehalten hat. Das ist ja auf jeden Fall auch irgendwann, glaube ich, gescheitert. Ich weiß auch gar nicht, wie das aufgebaut war, ob das jetzt dann vergleichbare Ansätze sind, die die NBA da wählt. Aber das ist natürlich, also das war ja dann ganz offensichtlich so, dass diese Teams, die in Europa verteilt waren, dann nach diesem Ami-Prinzip aufgebaut wurden. Gute Standorte mit diesem typischen, wir brauchen einen geilen Namen, geiles Logo, geile Jerseys und der Rest kommt dann schon, so ungefähr. Und jetzt gehen sie halt daher und nehmen irgendwie bestehende und das verstehe ich nicht. Also das, da kann ich mir aktuell nicht wirklich vorstellen, was der Ansatz sein könnte, dass das in irgendeiner Form aufgeht, Sinn macht.
Ja. So. Ich hoffe, dass das nicht eine Idee ist, um Europa beziehungsweise diese europäischen Teams so als Farmteams für NBA-Teams zu nutzen, ne, so dass praktisch irgendein europäisches Team dann das Farmteam der New York Knicks oder der Lakers sein wird und da parken dann ihre europäischen Talente oder die College-Talente, die vielleicht nicht gut genug für die NBA sind. Sie wollen aber nicht deren Rechte irgendwie verlieren, sondern sagen so, werd du mal reifer, arbeite an deinem Game, spiel mal 2 Jahre in Europa bei einem Team, das wir unter Kontrolle haben und nicht für, keine Ahnung, irgendwo für Spartak Moskau und dann sehen wir dich vielleicht nie wieder.
Ja.
Ich hoffe, dass das nicht so wird, ne? Aber ich könnte mir das vorstellen, dass das vielleicht einer der Gedanken ist. Also nur das würde auch teilweise Sinn machen, ne? Weil warum sollten sie es sonst machen?
Also tatsächlich ist das oder wäre das einer der Benefits für diese europäischen Teams? Also einer der, den ich quasi nachvollziehen könnte. Also wenn du jetzt einen Draftpick 30, 40 plus quasi hernimmst, wo eben feststeht, okay, wenn es gut läuft, knackt er die Rotation im NBA-Team, ja, aber hey, lass den einfach mal ein Jahr, vielleicht auch kürzer, das wäre dann auch noch theoretisch möglich, ein Jahr oder eine halbe Saison irgendwie, keine Ahnung, beispielsweise beim FC Bayern parken und dann hast du da so, also, weil in irgendeiner Form, also, weil ich weiß nicht, wie gesagt, ich sehe keinen großen Benefit in diesem NDA-Label, wenn alles so bleibt, wie es ist, außer es fließt halt irgendwie Wunder, was für ein Geld dann auf einmal zu diesen europäischen Vereinen. Aber sonst wäre es ja ein ähnliches Modell, also mit diesen Spielerparken, wie es Red Bull im Fußball macht, mit ihren verschiedenen Teams, die irgendwie zusammengehören. Da wird ja dann auch immer, das ist dann zwar mehr so ein Gemauschel, aber also so nach dem Vorbild kann ich mir es dann vielleicht sogar vorstellen, dass das für manche dieser europäischen Teams wirklich attraktiv ist. Aber das wäre, also du hast jetzt einen guten Gedanken gehabt, aber das wäre auf die Schnelle somit das einzige neben möglichen Geldfluss, was da für mich Sinn machen würde, ja.
Die Teams in Europa haben halt den Vorteil, dass sie die Zuschauer mitbringen. Ne? Also die musst du nicht irgendwie dahin bringen, dass sie irgendwie sich ihr Publikum aufbauen. Ne? So ein Partizan Belgrad, so ein Panathinaikos, so ein FC Barcelona, die bringen halt ihre Fangruppen schon mit. Und das ist der Vorteil, den du gegenüber so ein Ding hast, wie zum Beispiel der G-League, wo momentan die Talente der NBA-Teams geparkt werden, die aber keinen interessiert. Also wer geht zu dem G-League-Spiel? Ne? Und das ist halt was ich mir vorstellen könnte, dass die NBA sagt, weißt du was, fuck die G-League, ciao, und wir bringen alle Talente, die jetzt G-League spielen, bringen wir halt mit nach Europa, die können sich da, ob das was um Draft wird, keine Ahnung, aber die können sich da dann, ja, die können dann da spielen und dann, keine Ahnung, und dann zusammen mit den neuen Talenten aus dem College Draft vielleicht wird das so eine Nummer, aber muss man schauen. Also ich sehe auch ein ganz großes Problem darin, wie du auch, dass das eigentlich zwei Sachen sind, zwei Welten sind, die aufeinanderstoßen, die auf den ersten Blick nicht vereinbar sind. Also einer
komplett
wird seine Identität fast aufgeben müssen, und ich würde Geld drauf wetten, dass das nicht die NBA sein wird.
Eben, und das ist ja genau das Ding. Also um diesen Frankfurt Galaxy Rhein-Fire Ansatz irgendwie hinzubekommen, und das ist ja offensichtlich das, was die NBA zur NBA macht, eben, dass es Orlando Magic, Chicago Bulls und so weiter sind. Mhm. Aber da müssten ja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Panathinaikos Athen sagt, okay, dann sind wir jetzt die Athen Grasshüpfer oder Spartans. Freut mich nicht, was sehr. Ja, oder Spartans.
Die so. Munich Bavarians.
Ja, so weißt du. Also genau, das ist halt so das Ding. Also das macht für mich keinen Sinn, weil das sind dann, und das ist ja das, also wenn du noch höher gehst, FC Bayern, FC Barcelona, Real Madrid, also wirklich etablierte Weltmarken, ja, auf Vereinsebene. Ja. Völliger ja. Quatsch. So, und dann kommst du mit einem neuen Produkt, ja. Also das wird irgendwie keinen Sinn machen, und gleichzeitig macht es keinen Sinn, dann einfach zu sagen, hey, europäischer Basketball, da kleben wir jetzt einen NBA-Sticker drauf und nennen es NBA Europe, so, weiß nicht, also keine Ahnung, bin ich sehr skeptisch, ich bin gespannt, was da noch rauskommen wird, wenn das Ganze so ein bisschen mit Informationen gefüttert wird, wenn die Pläne noch klarer werden. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt, wo man so einfach so ein bisschen hineinspekulieren kann, also scheint es eine weitere, eher unnötige Idee von Adam Silver zu sein.
Ja. Wenn wir gerade bei Adam Silver sind, kommen wir zu einem Thema, über das wir schon letzte Folge gesprochen haben, beziehungsweise ich die letzte Folge drüber gesprochen habe, und zwar dieser Skandal, der gerade in der NBA passiert, beziehungsweise der durch die NBA aufgedeckt werden soll, der Clippers-Skandal. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil das hat viel mit Zahlen zu tun. Ich weiß nicht, ob das super Interessanteste ist, wenn man sich sowas anhört am ich hätte jetzt fast gesagt Radio, aber im Podcast, über solche Zahlen und Millionenbeträge zu sprechen. Aber nur um das zusammenzufassen, es ist noch viel, viel krasser, als wir das in der letzten Folge gedacht haben. Also es ist einfach viel mehr Geld geflossen, weil Steve Ballmer, der Besitzer der Clippers, anscheinend nicht nur zu Beginn der gesamten Misere 50 Millionen investiert hat, sondern immer wieder und wieder und wieder. Insgesamt belaufen sich die Investitionen der LA Clippers, sei es durch Ballmer oder den anderen Co-Besitzer, diese Investitionen belaufen sich auf über 120 Millionen Dollar. Und ja, das über einen Zeitraum von 3 Jahren. Über einen Zeitraum von 3 Jahren, und die letzte Zahlung, weil Steve Ballmer ja gesagt hat, hey, ich bin selber mit drauf reingefallen, und sobald es, als das irgendwie rauskam, habe ich sofort aufgehört. Die letzte Zahlung von Steve Ballmer hat weniger als einen Monat, hat 20 Tage vor der Government Investigation stattgefunden. Also Steve Ballmer hat am 9. März 2023 nochmal 10 Millionen investiert, und Ende März begann dann die Government Investigation, und die haben dann sich das genauer angeschaut und gesagt, hey, halt, stopp, hier stimmt irgendwas nicht. Also es war nicht so, dass Steve Ballmer irgendwie von vornherein oder ganz am Anfang gesagt hat, hey, ich höre auf damit, irgendwas ist krumm hier. Der hat bis zum Schluss weitergemacht. Und wenn man sich diese Daten auch anschaut, also sowas wie Steve Ballmer investiert 50 Millionen und dann nochmal 3 Millionen und dann nochmal 32 Millionen. Und am selben Tag wie diese 32 Millionen Investitionen hat Kawhi Leonard seinen 28 Millionen Vertrag unterschrieben. Am selben Tag. Das stinkt zum Himmel. Und deswegen glaube ich, dass wir da einer ganz großen, also nicht wir, sondern dass Pablo Torre da einer ganz großen Sache auf dem Trichter gekommen ist und dass wir da noch mehr von hören werden. Allerdings glaube ich jetzt mittlerweile, ich bin da jetzt skeptisch und muss sagen, je größer diese Sache wird, desto weniger glaube ich daran, dass Adam Silver das Richtige tut und die Clippers krass bestrafen wird. Ich bin mittlerweile sehr, okay, sehr skeptisch, was Adam Silver angeht und auch überhaupt das, ja, das Klima in den USA praktisch das Richtige zu tun, wenn irgendwas augensichtlich, also offensichtlich falsch läuft.
Ja, das ist tatsächlich ein valider Punkt.
Ohne jetzt zu politisch zu werden,
ja,
glaube ich einfach, dieses oben ist unten und unten ist oben und Wasser ist nicht nass und Feuer ist nicht heiß. Das ist alles dieses, es ist so offensichtlich falsch und läuft irgendwie krumm, dass ich fast schon glaube, dass irgendeiner sagt, nee, ist alles okay. Und wir haben geschaut, es läuft nichts falsch und passt alles. Da würde mich nicht wundern, wenn das so kommt.
Also.
Und ja, Adam Silver ist einer dieser Kandidaten, dem ich das zutrauen würde.
Also könntest du einen Riecher haben, auf jeden Fall, den richtigen, weil also bei all dem, was Adam Silver in den letzten Wochen so loslässt, wenn er losgelassen wird, kann ich mir auch gut vorstellen, dass es so einen Moment geben kann, Press Conference oder, nee, eigentlich nicht mal eine Press Conference, sondern einfach so, ist gar keine Press Conference wert.
Eine Pressemeldung.
Weil, hey, hier Update, also so schaut's aus, gehabt euch wohl.
Wir haben geschaut, nichts gefunden, passt
so,
alles.
Genau. Und weiß ich nicht, also da, also es sind halt Summen, ich meine, klar, im Verhältnis zu dem, was so insgesamt gerade auf der Welt für Summen und Klagen und was weiß ich, also oder was heißt auf der Welt in den USA für Summen genannt werden, wenn es um New York Times Verklagen und so weiter geht. 120 Millionen, ich möchte es jetzt nicht Peanuts nennen, aber erscheint ja fast wenig. Aber ja, 120 Millionen an der NBA vorbeischleusen, direkt in die Hosentaschen meines Starspielers ist richtig, richtig wild und eigentlich, ja, also ein Verbrechen. Also es ist ja, also so, das ist ja, also ich meine, jetzt kein Verbrechen, es ist wahrscheinlich nicht illegal, sag mal, vorm Staat oder ja, auf ja, Bundesebene USA gesehen, strafrechtlich verfolgt wird da wahrscheinlich nichts. Das ist ja ein Schlupfloch. Aber dieses Schlupfloch, also gegenüber der NBA ist es auf jeden Fall eine absolute Frechheit und nicht der NBA an sich, sondern vor allem der restlichen NBA, der anderen Teams, die ja, soweit wir es jetzt noch wissen oder vermuten, solche Manöver nicht machen, weil, also sowas hat man ja vorher noch nie gehört, also vor allem nicht in dem Ausmaß. Wir wissen es nicht sicher, aber Stand jetzt sind die Clippers die einzigen, die hier solche mafiösen Machenschaften nutzen, um ja ihren Starspieler doppelt so hoch zu bezahlen, so ungefähr, wie es eigentlich im Vertrag steht. Also Wahnsinn.
Ja. Die Frage, und das ist jetzt mein Hot Take, und da möchte ich auch betonen, dass das reine Spekulation ist. Die Frage ist, ob es tatsächlich an der NBA vorbeigeführt worden ist, beziehungsweise an Adam Silver vorbeigeführt worden ist, weil er wurde vor ein paar Wochen tatsächlich gefragt nach Aspiration und wie das so ist und was er dazu sagt. Und dann sagt er, in dieser Pressekonferenz, wo er drauf gefragt worden ist, sagt er hat noch nie von Aspiration gehört. Keine Ahnung, wer das ist. Ja, und Pablo Torre hat letzte Woche dann herausgefunden, dass es einen Vertrag gibt zwischen den Clippers und Aspiration, wo drin steht oder wo eine der Voraussetzungen war, dass die NBA diesen Vertrag, bevor der gültig wird, muss die NBA den ratifizieren. Ohne das grüne Licht von der NBA ist der nicht gültig. Das heißt, der ist durch NBA-Hände gegangen.
Yes.
Darauf wurde Adam Silver dann nochmal angesprochen, Also ein paar Wochen danach. Und dann sagt er, ach so, die Aspiration meint der. Ja, ja, von Dayton habe ich schon gehört. Nur nicht in dem Zusammenhang, dass die was falsch gemacht haben. Ja. Aber natürlich habe ich den Namen schon mal gehört. Da hat er dann praktisch seine Meinung geändert. Auf einmal hat er von denen gehört. Also irgendwas ist da faul. Und ja, also das stinkt einfach zum Himmel. Also ich glaube dem kein Wort mehr. Nee. I don't know. Es wird spannend sein. Und das würde halt dazu passen. Deswegen glaube ich nicht, dass Adam Silver irgendwas sagen wird. Weil der wird sich nicht das eigene Grab schaufeln. Und der würde wahrscheinlich so sagen, ja, okay, nö, passt alles, habe ich mir angeschaut. Ja. Alles richtig gelaufen.
Ja, genau. Und ja. Und das, also das jetzt, wie du das beschreibst, ich habe das auch gelesen, dieses, natürlich.
Ach,
also
die?
Ja, also um Gottes Willen, da ja. Das ist ja genau das, und darum auch am Einstieg zu dem Thema gerade, das ist ja genau das, was gerade tagtäglich in der Politik in den USA vorgelebt wird. Dieses Fähnlein im Wind, ein Tag so, anderer Tag so, sich überall rauswinden, lügen, was weiß ich. Und man hat immer die NBA halt als Liga mit hoher Integrität auch wahrgenommen und wirklich super progressiv und fair, aber bei so einem unfairen finanziellen Geniestreich von Steve Ballmer dann jetzt so in so rumdrucksen Ausflüchte sich winden und wenden, wie man es gerade braucht, flüchten, das ist natürlich schon mehr als verdächtig, würde ich auch sagen. Also so, das kann Adam Silver, also ja, wie du sagst, also ich habe gerade noch gemeint, an ihm vorbei, aber vielleicht war es an ihm vorbei und er hat zugeschaut, wie es an ihm vorbeigegangen ist. So. Ja. Schwindliche Nummer.
Ja, spannend. Wir verfolgen das Thema natürlich weiter, sobald es da irgendwie ein Update gibt. Geben wir euch natürlich Bescheid. Allerdings ist jetzt schon sicher, das wurde schon verkündet, dass wir ein Update nicht vor März 2026 erwarten können. Das heißt, das All-Star-Game, was zufälligerweise die Clippers hosten, wird auf jeden Fall stattfinden. Und erst danach wird die Investigation von Adam Silver beendet sein. Erst nach dem All-Star-Game wird er was dazu sagen können. Also das All-Star-Game hosten sie nach wie vor, als wäre nichts passiert. Keine Strafe, denen das All-Star-Game wegzunehmen.
Klar nicht.
Passt auch wieder in diese ganze Geschichte, dass sie das erstmal durchziehen dürfen und danach wird genauer drauf geschaut. Aber mei. Wie gesagt, wir halten euch da auf dem Laufenden. In der WNBA haben die Playoffs begonnen. Yes. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich keinen League Pass habe, aber dafür gibt's dich. Du hast den.
Yes.
Sag mal, was geht da so ab? Weil das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass zum Beispiel die Fever auch ohne, also Indiana Fever auch ohne Caitlin Clark, sind eine Runde weiter.
Ja. Ja, es ist nicht nur losgegangen, die erste Runde vergeht da immer wie im Flug, weil anders als in der NBA, wo ja mittlerweile alles Best of Seven gespielt wird, ist Runde 1 Best of 3. Runde 2 Best of 5 und dann nur die Finalserie, also weil es ist ja quasi keine Eastern und Western Conference, sondern es sind 8 Teams sind in den Playoffs statt 16. Dementsprechend gehen die Playoffs auch echt zügig. Es sind quasi 3 Runden, erste Runde, Halbfinals und Finale. Best of 3, Best of 5 und dann Best of 7 tatsächlich. Und ich muss sagen, also ich hätte niemals damit gerechnet, aber die New York Liberty, es hat sich so, ja, schon so angekündigt, wäre jetzt übertrieben, aber sie haben das ganze Jahr nicht die Dominanz gezeigt wie letztes Jahr. Letztes Jahr ja das absolute Maß aller Dinge und dann auch gegen Minnesota im Finale gewonnen. Der Titelverteidiger hat sich direkt verabschiedet. Also die erste Runde ist jetzt schon durch. Mhm. Und der Titelverteidiger, die New York Liberty, sind als Fünftplatzierter, und das muss man natürlich auch sagen, Platz 5 ist für den Titelverteidiger jetzt eben auch nicht so krass. Sie hatten viele Verletzungsprobleme, haben aber mit Emma Mesemann eine der Spielerinnen der letzten Jahre verpflichtet, also die vor allem auch Fieber-Goat quasi ist, also die mit Belgien...
Belgierin, ne?
Ja, genau, die mit Belgien gewinnt und gewinnt und gewinnt und wirklich Maßstäbe setzt. Die haben sie noch dazu geholt, zu dem bestehenden Team, ist aber irgendwie gar nicht aufgegangen. Also auf dem Papier so eine der absurdesten Starting Fives aller Zeiten. Die sind direkt gegen Satusa Bali ausgeschieden, gegen die Phoenix Mercury. Und das ist natürlich für Satu, neues Team, zurück in den Playoffs, wieder fit, direkt den Meister rausgekegelt, die eigene Schwester rausgekegelt, Leonie Fiebig leider eben auch mit ausgeschieden. Also da war schon einiges drin, es waren hin und her, es ist ein 2-1 für Phoenix gewesen. Wir haben Minnesota, Platz 1, stärkste Team der ganzen Saison, die sind 2-0 durchgegangen gegen Golden State, die auch, also es war eine Saison, ja, also ich das ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber es war eine Saison, das muss man sich wirklich geben. Obwohl Caitlin Clark als die absolute Galionsfigur, als der Publikumsmagnet große Teile der Saison verpasst hat, All-Star-Game nicht mitspielen konnte, jetzt die zweite Saisonhälfte komplett raus war, jetzt auch in den Playoffs nicht dabei war, hat die Liga wieder an Attraktivität gewonnen, weil einfach so viel Talent da ist, weil so viel getan wird für diesen Sport und weil es auch neue Teams immer wieder gibt. Und da haben die Golden State Valkyries in ihrem ersten Jahr direkt die Playoffs erreicht. Das gab es noch nie. Ein Überraschungsteam, Coach of the Year wahrscheinlich, die Cheftrainerin. Und jetzt sind sie leider ausgeschieden, aber das ist halt das, was die WNBA jetzt gerade auszeichnet. Da passiert so viel. Der Boom, der vor ein paar Jahren losgegangen ist, ist weiterhin im vollen Gange. Es kommen neue Teams dazu. Es gab viele Trades, viele Free Agency Signings kreuz und quer bei sämtlichen Teams. Und jetzt sind die Playoffs am Start und man hat Teams dabei, die noch nie in der WNBA waren. Man hat Teams dabei, die ihren Titel verteidigen wollten und in der ersten Runde rausfliegen, weil das Niveau einfach so stark ist. Und Phoenix, deswegen Satu, Phoenix hat ein Granatenteam und hat es geschafft, die Liberty rauszukegeln. Die Aces, die mit Asia Wilson die beste Basketballerin der Welt in ihrem Team haben, in ihren Reihen haben, sind auch fast rausgeflogen, da gibt's gleich noch was Kleines zu, sind als Zweitplatzierte rein, haben gegen Seattle gewonnen. Die Indiana Fever ohne Caitlin Clark sind als sechstplatziertes Team gegen die Dritten aus Atlanta weitergekommen. Also es gab Upsets, es alles dabei, also die Playoffs sind wirklich losgezündet vom Allerfeinsten. Genau, und jetzt gehen wir direkt in die Halbfinals, Best of Five. Es ist super schwer, da eine Prognose zu geben. Minnesota sieht aus wie das stärkste Team, mit Abstand die beste Bilanz nach der Regular Season, jetzt auch 2-0 durchgegangen. Aber Phoenix, der nächste Gegner, wird ein hartes Stück Arbeit. Und gleichzeitig haben wir halt im anderen Halbfinale mit den Aces jetzt doch eine relativ klare Favoritenrolle, würde ich sagen, gegen die Indiana Fever, die gefühlt ihr halbes Team nicht zur Verfügung haben. Aber das ist halt, also ja, die haben, ich glaube, 5 oder 6 verletzte Spielerinnen, haben schon nachverpflichtet und so weiter. Ja. Und deswegen, ich glaube, da wird es jetzt zu eng. Aber das ist wirklich krass, wie, und auch da dieser, habe ich immer NBA-Sticker, NBA-Kappe drüber gestülpt, wie dieser NBA-Ansatz in der WNBA auch funktioniert. Geile Franchises, coole Optik, jetzt mittlerweile mit den Zuschauern, mit mehr Geld im Rücken. Einfach ein geiles Produkt. Und wirklich, und das muss ich sagen, an sich besserer Teambasketball als in der NBA. Und die Competition ist halt super tight. Also es sind lauter enge Ergebnisse. Und vor allem, und da, das hast du vielleicht gesehen, vor allem super eng war es bei Las Vegas gegen Seattle. Da war ein absurder Moment. Das Spiel ist, glaube ich, 74-73 ausgegangen für die Aces. Aber das war crazy. Das Video muss ich dir vielleicht noch zeigen. Seattle hätte gewinnen können. Sie hatten den letzten Angriff, spielen es runter, ähnlich wie Dennis Schröder, so Mid-Distance-Pull-Up-Shot. Vegas kann den Rebound nicht sichern. Der Ball hopst so ein bisschen rum, geht berührt 3-4 verschiedene Hände, kommt raus bei Gabby Williams, die so einen Baseline-Jumper wide open hat, ihn minimal zu spät abdrückt, aber wirklich so, dass du es in der Zeitlupe erst 100% sicher sein konntest, dass es zu spät war. Mhm. Und ich weiß nicht, was mit dem Lichtmann oder dem Verantwortlichen für die Hallenbeleuchtung los war. Mit Erreichen des Korbes, also mit Aufleuchten des Buzzers, hat die komplette Hallenbeleuchtung auf Las Vegas Celebration, Licht aus, Glitzer, Glitzer, Blinker, Blinker umgeschalten, ohne dass du in dem Moment wusstest. Also du hast dadurch im normalen Fernsehbild gar nicht gesehen, ob der Ball drin war. So schnell war und so nervös war die verantwortliche Person anscheinend für diese Hallenbeleuchtung, dass direkt in den Celebration-Modus gegangen wurde. Ich habe dann wirklich eine andere Kameraperspektive gebraucht, um zu sehen, ob Gabby Williams vielleicht nicht sogar getroffen hat. Der Ball war eh zu kurz, hat der oder diejenige anscheinend super schnell erkannt. Aber so was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Also es war wirklich quasi die Lichter ausschießen, ist genau in diesem Moment live in dieser Halle passiert. Und bei einem Spiel, das mit einem Punkt Vorsprung für Las Vegas ausgegangen ist. So, Wahnsinn. Aber da sieht man auch, es war super eng. Dann passieren noch so wilde Sachen. Aber in so einem Spiel, ja, bei einem 74-73, scored Asia Wilson halt 38 Punkte. So, also über die Hälfte der Punkte von Vegas. Deswegen, also da bin ich sehr gespannt, ob die Aces, die beschissen in die Saison reingestartet sind, ob die tatsächlich dieses Jahr dann doch wieder Meister werden können. Aber ja, die WNBA, ihr merkt, ich bin im Redefluss, die WNBA hat einiges zu bieten dieses Jahr. Und wer jetzt noch Bock auf den League Pass hat, ich weiß nicht, was so, ob so ein super Playoff-Angebot gibt, aber das könnte sich jetzt lohnen, weil die letzten Finals waren richtig, richtig geil. Und ich glaube auch dieses Jahr, also falls es Minnesota gegen Vegas wird, Nafisa gegen Asia ist so das Beste vom Besten aktuell. Das wäre schon eine geile Nummer. Und das ist auch mein Tipp. Also die beiden Teams sehe ich im Finale und dann bei 7 Spielen, da kann alles passieren.
Ja. Genau. In der WNBA gibt es auch einen neues Everybody's Darling. Die Paige Bueckers ist Rookie of the Year geworden, glaube ich, ne?
Yes, sir. Ja. Ja, und auch ganz klar. Also war natürlich schon zu ihrer UConn-Zeit einfach diejenige, wo jeder davon ausgegangen ist, dass sie der nächste Superstar in der WNBA dann wird. Und das hat sie halt krass bestätigt. Also da muss man sagen, jeder, der Highlight-Clips von ihr gesehen hat, auch sie spielt ihr komplett eigenes Spiel. Also auch sie bringt wieder irgendwie was Neues mit in diese Liga, was es vorher nicht gab. Und auch sie wird helfen, dass diese Liga weiter wächst, an Popularität gewinnt. Wie du sagst, Everybody's Darling. Sie hat so eine ganz eigene Art. Sie kommt irgendwie mit jedem klar. Sie ist irgendwie, also klingt blöd, aber sie ist so, wie soll ich das jetzt sagen, Breaking Barriers zwischen Weiß und Schwarz, so dumm das klingt. Also sie ist irgendwie komplett fully accepted in allen Kulturen so. Und das finde ich immer richtig cool zu sehen, wie das eben außerhalb vom Feld auch funktioniert mit ihr. Also irgendwie vibet jeder mit ihr. Und gleichzeitig zieht sie da Sachen ab auf dem Feld, so Kyrie Irving-mäßig, dribbelt fünfmal durch die Beine, dreht sich im Kreis und macht einen Fadeaway gegen die einen Kopf größere Centerspielerin. Da haben die Fans in der WNBA einiges vor sich in den nächsten Jahren, weil es wird einfach jedes Jahr besser.
Ja, ich kenne es auch nur von den Ausschnitten und aber es ist halt so, dass tatsächlich diese Paige Bueckers teilweise von ihren Gegnerinnen umarmt wird und sie tatsächlich halt sich mit jedem gut versteht und so ein bisschen der Anti-Caitlin Clark ist.
Also, ja, wollte ich gerade sagen, ja.
Caitlin Clark wird so gefühlt von allen gehasst, ja.
Ja.
Man sagt sogar, dass ihre eigenen Teamkameradinnen sie nicht unbedingt leiden können, aber Paige Bueckers ist irgendwie, ja, keine Ahnung, wie gesagt, everybody's darling. Jeder liebt die und akzeptiert die, macht Witze mit ihr auf dem Feld und irgendwie kann keiner Caitlin Clark leiden. Es ist irgendwie, es ist eine interessante Dynamik und deswegen freue ich mich darauf, dass beide ja super jung sind und beide halt recht frisch in der Liga sind und deswegen freue ich mich darauf, die zukünftigen Jahre diese beiden praktisch im Duell zu sehen, weil die so von der Persönlichkeit, von der Personality eigentlich so komplett verschieden sind. Ne, Caitlin Clark ist so ein bisschen verbissen und Paige Bueckers ist so Larifari so ein bisschen, aber sie spielt nicht so. Und deswegen, ich finde es super spannend und da freue ich mich drauf, die beiden zu sehen, gegeneinander.
Voll. Und das ist genau das, also dieser Unterschied, dass das wirklich komplette Gegenteile voneinander sind und Caitlin Clark eben nicht nur ein bisschen verbissen ist, sondern ich glaube, das ist genau das Ding, was alle an ihr hassen und was auch in für Teammates schwierig ist. Ich glaube, die ist besessen einfach. Also ich, egal wie auch
das siehst
wie,
du sogar
wie
auf
man
der Bank, jetzt, wo sie
genau
verletzt
wie man
ist,
sie jetzt
noch.
Sieht, wenn sie verletzt ist, sie ist komplett unter Strom. Sie redet mehr als die Trainerin so ungefähr. Also die ist komplett on fire und zeigt es halt für jeden offenkundig. So, und das ist natürlich, also weil die Paige, um Gottes Willen, die muss genauso verbissen sein, sonst kommst du nicht auf das Niveau. Aber es äußert sich bei ihr halt ganz anders, weil sie immer so super gechillt und laid back daherkommt. Aber ja, das sind zwei absolute Ausnahmespielerinnen, die beide mit 100%iger Sicherheit direkt in die Hall of Fame gehen werden, außer da passiert irgendwas Schlimmes in Sachen Verletzungen. Aber die haben beide Talent bis zur Decke, also wirklich super, was da gerade im Frauenbasketball passiert und eben vor allem in der WNBA, weil am Ende profitiert diese Liga davon. Es sind diese Einzelspielerinnen, die es braucht, genauso was in der NBA. Und die hat's jetzt gerade, es ist ein wahnsinniges Niveau und die Spiele sind entsprechend spannend. Und einfach schauen, dass ihr irgendwie mal ein bisschen euch damit beschäftigt. Ich kann nur immer wieder Werbung machen, es macht Bock. Ja.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche geschafft. Also
yes, sir.
Ich hoffe, es war einigermaßen anzusehen, anzuhören. wir Upload müssen wir uns gleich mal anschauen, wie das geworden ist. Keine Ahnung. Aber hey, wir sind verpflichtet, wir ziehen das durch. Und Folge 19 praktisch jetzt im Kasten, hoffen wir. Und nächste Woche wird es dann hoffentlich wieder normal sein und dann wieder in der gewohnten Qualität. Aber bis dahin war's das für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuhören, Zuschauen. Bitte liked, abonniert und kommentiert. We appreciate it und we appreciate you. Und wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin sind wir raus. Ciao.
Ich bin schon 3 oder 4 Mal heute rausgeflogen während dieser Aufnahme, aber jetzt auch endgültig raus. Macht's gut. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Cowabunga! Reloaded!